Wir haben es geschafft. Heute ist der 24.12. Heute ist Heiligabend. Danke, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Heute geht es um die legendäre Frage: Hä? Wer ist denn eigentlich dieser Batman? Und was stelle ich jetzt damit an? Und wer könnte dafür besser geeignet sein, diese Frage zu beantworten, als die Jungs vom Batcast? Viel Spaß dabei!
Hallo und willkommen zu diesem Türchen vom Adventskalender der Ottis. Ich bin der Marian vom Batcast, durfte schon letztes Jahr dabei sein und wurde auch für dieses Jahr wieder von den Ottis angefragt. Aber damit es etwas abwechslungsreicher wird, habe ich mir zwei meiner Kollegen vom Batcast dazugeholt, dem ersten deutschen Podcast zu allem rund um den Dunklen Ritter und noch etwas mehr. Da haben wir zuerst den Bernd, hallo.
Ja, hallo.
Und den Gerd, hallo.
Schönen guten Abend.
Hallo. Eigentlich wären wir sogar zu fünft. Uns fehlen noch Rico und Henning zur Stammbesetzung, aber November und Dezember beuteln uns doch an verschiedenen Ecken und Enden immer wieder mit Arbeit oder Krankheit. Schön also, wenn man da ein Hobby hat, bei dem man auf resilientere Zeitgenossen zurückgreifen kann. Mhm. Die Rede ist hier vor allem von Batman. Und wie gesagt, wir machen dazu den Batcast, der zur Seite batmannews.de gehört. Gegründet hat beides der Bernd.
Mhm.
Wie lange gibt es den Batcast? Sag mal, Bernd.
Den Batcast, den gibt es seit 2014. In der Planung war er schon länger, aber ja, seit 2014 sind wir am Start. Inzwischen auch 145 Ausgaben und versuchen zumindest ja, monatlich ein Update zu geben, was gerade so in der Welt von Batman los ist und haben auch tolle Specials mit dabei. Ne? Also Sachen, die man so, glaube ich, nicht zu hören kriegt, indem man mal ein ganzes Jahr lang nur über The Long Halloween spricht, was sich ja dann auch von Feiertag zu Feiertag arbeitet. Oder eure großartige Reihe, also von Marian und Henning, die
Arkham Insights.
Yes.
Das ist die Werbung. Aber die Frage ist natürlich, 145 Folgen seit 2014, wie kann man denn so lange über ein und dieselbe Figur Podcasts machen? Ne? Und das wollen wir hier so ein bisschen ergründen und dann auch zu einem Leitfaden kommen, also im Sinne von, was wäre denn eigentlich ein guter Einstieg, wenn denn irgendjemand da draußen Batman noch nicht kennen sollte oder sich ihm über die Comics gerne nähern würde.
Ja, wobei man hier natürlich die Frage stellen muss, meinst du, dass es da draußen wirklich jemanden gibt, der Batman nicht kennt. Also ein Kind, was noch kein Logo auf seinem Shirt getragen hat oder eine Illustration von ihm gesehen hat. Also offiziell soll Batman laut Warner Bros. Einen Bekanntheitsgrad von 100% haben und sein Logo gehört neben Coca-Cola und Superman zu den bekanntesten Marken der Welt. Also ne, Batman nicht zu kennen, also ich weiß nicht, wo man da wohnen muss, um das nicht mitzukriegen.
Also meine Schwiegermutter sagt regelmäßig zu Superman, der bei mir im Bad steht, Batman. Ich weiß nicht, gilt das? Weiß nicht, ob das gilt.
Okay, das gilt.
Okay.
Wo wohnt die?
Hier in der Nähe. Ja, also für meine Schwiegermutter ist quasi dieses Adventstürchen.
Hallo.
Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach kurz mit ein paar Hard Facts an. Batman ist ein sogenannter Superheld, ein Vigilant, also jemand, der sich außerhalb des Gesetzes bewegt, um Verbrechern nachzustellen, würde ich jetzt mal sagen. Der hatte seinen ersten Auftritt in den Detective Comics 27 und zwar am 30. März 1939. Der Gute ist jetzt also schon so 83 Jahre alt und hat bis zum heutigen Tag quasi eine ungebrochen fortgesetzte Comic-Karriere. Das ist schon was Besonderes, oder? Kann man schon so sagen. Das ist ja bei vielen Figuren schon mal immer mit Unterbrechungen. Ne? Und in so einer langen Zeit gab es natürlich auch schon einige fiktive Personen, die das Kostüm überschreifen durften. Wenn wir aber von Batman reden, dann meinen wir in der Regel den Milliardär Bruce Wayne. So wurde er damals in den Detective Comics 27 eingeführt und zwar von seinen geistigen Vätern Bill Finger und Robert Kahn. Sohn jüdischer Einwanderer, aber schon geboren in New York. Deswegen hat er sich dann später den Künstlernamen Bob Kane gegeben und hat sich auch jahrelang als einziger Erfinder ausgegeben dieser Figur und den seinen Kompagnon, den viel ideenreicheren, wahrscheinlich viel ideenreicheren Bill Finger, zu einer Art Ghostwriter degradiert. Dazu gibt es einen wunderbaren Dokumentarfilm, Batman und Bill heißt der. Den findet man immer mal auf den Streamingdiensten. Ne?
Ja, bei Prime ist er gerade.
Genau, sehr gut. Ploppt da immer mal wieder auf. Die sind beide nicht ganz frei von damals so zeitgemäßen Inspirationsquellen. Da gab es so The Shadow, das war so ein Pulp-Held, ne? Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt auch noch drauf eingehen. Aber das haben wir auch schon gemacht auf batmannews.de, um nochmal kurz Werbung zu machen. Wir haben eine Classic-Review zu den Detective Comics 27 gemacht. Da kann man reinschauen und auch mal ein bisschen gucken, woran haben die sich denn da bedient, was waren ihre Vorlagen. Aber jetzt ist ja wichtig, wozu hat es denn geführt, nämlich zu Batman. Und erste Frage an, ja, nochmal Bernd, würde ich sagen. Hm. Wer ist Batman eigentlich? Wer ist er? Was macht er? Wie sieht er aus? Was muss man über Batman wissen?
Also Batman ist Milliardär. Ich weiß gar nicht, ob das schwankt mal von Millionär zu Milliardär, aber ich glaube, letzter Stand ist, er ist Milliardär.
Ja, nee, gerade ist er pleite. Also aktuell ist er pleite.
Und es ist im Laufe der Zeit, er war mal Millionär, wurde aber, je weiter es die Zeit fortgeschritten, dann zu Milliardär. Also in den 40er Jahren war er noch Millionär. Ich glaube, Milliardär wurde er in den 80ern.
Oh, krass.
Ja. Ja.
Und hat dann einen recht tragischen Hintergrund. Ich glaube, offiziell ist es, dass er im Alter von 8 Jahren, nachdem er mit seinen Eltern, Thomas und Martha Wayne, eine Vorstellung eines Zorro-Films gesehen hat, dann in einer Gasse mit angucken musste, wie seine Eltern ermordet wurden. Und das so die Grundlage für die Motivation, Batman zu werden war. In der Kurzform jetzt.
Genau, was ihn auszeichnet ist, er hat ein Fledermauskostüm. Warum hat er eigentlich ein Fledermauskostüm?
Ja, das ist jetzt eher so deine Idee.
Ja, weil er seinen Feinden, dem Verbrechen, der den Kampf geschworen hat, ganz klassisch Angst einjagen wollte. Und daher dieses Symbol der Fledermaus, was halt unheimlich ist, die in der Dunkelheit agiert, die man halt nicht erkennt. Das ist der Hintergedanke dieses Fledermauskostüms. Später wurde das dann, sagen wir, sehr schön psychologisch auch gedeutet, ne, indem seine Origin-Geschichte halt immer weiter ausgebaut wird. Und irgendwann kam dazu, dass dass er als kleiner Junge in eine Höhle gefallen ist, in der Fledermäuse waren, die ihm halt Angst einjagten und er damit quasi auch seine eigene Furcht also bekämpfen möchte. Das hat zumindest Christopher Nolan rausgemacht. Aber generell soll die Fledermaus halt einfach ein Symbol der Furcht darstellen, was seine Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Das ist der Hintergedanke.
Der gilt als menschlicher Superheld oder wenn nicht sogar als der menschlichste Superheld, weil er sich ganz allein auf seine zahlreichen Gadgets und natürlich körperliche wie geistige Fitness verlassen muss. Ja, das zeichnet ihn natürlich auch aus und wird immer gerne mal angeführt, was ihn denn so herausstechen lässt nach Superman und anderen Superhelden.
Deswegen auch sein Auftritt in Detective Comics, weil er halt tatsächlich als Detektiv eingeführt wurde ursprünglich. Also zwar als ein besonderer Detektiv, aber er ist tatsächlich im Gegensatz zu Superman, der ein Jahr vorher seinen Auftritt hatte, ist er halt nie als Superheld eingeführt worden.
Mittlerweile ist beides, das, was ihr jetzt gesagt habt, sogar so ausgebaut, dass er also keine tödlichen Waffen trägt. Das war ganz am Anfang noch anders. Also keine tödlichen Waffen nutzt oder zumindest sie nicht nutzt, um zu töten. Also Schusswaffen sind auf jeden Fall verboten quasi. Ne? Er hat so eine Nicht-Töten-Regel mittlerweile meistens, vor allem in den Comics. Und er gilt mittlerweile als der weltbeste Detektiv.
Genau.
Wollen wir einen kurzen Abriss noch zur Geschichte machen? Gerd, du bist am nächsten an der Geschichte.
Ja, was heißt, in den 40er Jahren waren seine Abenteuer, ich sag nochmal, relativ einfach gehalten. Es gab halt einen Bösewicht, einen Verbrecher, der sein Unwesen trieb. Batman ermittelte und machte den am Ende halt dann dingfest. Das war so die ganz klassische Batman-Geschichte. Ich glaube, dann schon Ende der 40er machte man sich Gedanken, diese Comics auch Kindern zugänglicher zu machen, weil tatsächlich Batman eine der wenigen Comicfiguren waren, die also Anfang der 40er Jahren eher für Erwachsene gedacht waren und die auch als brutal galten. Wir hatten das schon mal mit dem Schusswaffengebrauch. Machte man sich halt Gedanken und führte dann halt einen jugendlichen Sidekick ein, Robin, der eigentlich auch sehr bekannt sein dürfte, der halt in erster Linie dazu geschaffen wurde, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Gleichzeitig wurde mit dieser Einführung von Robin dann auch die Tonalität der Comics geändert. Was Marian beschrieben hatte, dass er am Anfang noch Waffengewalt einsetzte, verschwand dann komplett. Später wurde diese Nicht-Töten-Regel. Aber generell wurden die Abenteuer, ich sag mal, weniger violent, also mit Gewalt gefüllt hier, sondern er bestand seine Abenteuer eher mit Köpfchen. Da kommt auch dieses Detektiv-Ding, also dieser Detektiv-Aspekt wurde halt ja im Vordergrund gehoben. In den 50er und 60er Jahren haben wir dann das Problem, dass die gesamte Comic-Industrie halt so ein bisschen schwächelte und die Geschichten halt immer alberner und abstruser wurde, was dann wiederum in den 60er Jahren zu der großartigen Mediensatire und Fernsehserie, dieser Batman-Fernsehserie führte, die halt zwar die Figur Bruce Wayne hatte und die Figur Batman, aber eigentlich mit den Comics gar nichts gemein hatte. Obwohl das auch falsch ist, wenn man sich die Comics aus den 50er und 60er durchliest, erkennt man sehr wohl, woher diese Serie die ihre Inspiration hat. In den 70ern, nachdem diese Serie eingestellt wurde, dann wurde Batman zum ersten Mal richtig seriös, weil es wurde bei DC wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Plötzlich also konnte man sich sozialkritischen Themen widmen. Da müssen wir dann halt vor allen Dingen den Schreiber Danny O'Neill mal hervorrufen, der anfing, Batman auch zu betreuen und Geschichten zu Batman zu schreiben. Und da wurde die Figur, glaube ich, am meisten verändert zu heute. Das heißt, Batman lebte nicht mehr wie vor auf Wayne Manor, sondern er lebte in der Großstadt, in dem Wayne Tower, was wir jetzt auch wieder bei The Batman im Film sehen durften. Er war innerlich sehr zerrissen aufgrund seines Kindheitstrauma, viel grüblerischer, und wurde dadurch einfach erwachsener. Und da wurde, ich glaube, in den 70er Jahren wurde der Grundstein gelegt für den Batman, wie wir ihn heute kennen, der halt als einer der erwachsensten Comichelden überhaupt, beziehungsweise der überhaupt es ermöglicht hatte, dass man Superhelden-Comics ernst nahm. Das kam dann zu den 80ern und das geschah dann in den 80ern dank Frank Miller mit dem legendären Comic The Dark Knight Returns, wo dann Batman nicht nur bei Erwachsenen angekommen ist, sondern es vor allem auch bei den Kritikern angekommen ist, dass das wirklich Literatur war. Also das ist was ganz Besonderes war. So, und seitdem, ja, das ist ja, glaube ich, der letzte große Meilenstein. Inzwischen wird das einfach so variiert.
Und spannend ist ja auch, dass Batman all das aushält als Figur. Ne? Also, dass man ihn wie in den 60er Jahren eben als eben diese bunte Figur darstellen kann, gar nicht so düster, bis hin zu eben einer ganz krassen, dunklen, düsteren, deprimierenden Darstellung. Also die Figur, oder als reine Actionfigur, die sie ja dann auch universal für Kino und für alles andere einsetzen lässt. Also das ist schon faszinierend, dass über all die Jahrzehnte, egal in welcher Form Batman dargestellt wurde, das mit dieser Figur auch möglich ist. Also ich denke, mit anderen Figuren, die wären nicht so vielseitig einsetzbar und dem Zeitgeist anpassbar wie Batman.
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu der Frage, was hält euch denn eigentlich bei Batman? Also was findet ihr so faszinierend an dem? Jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich jetzt auf so einer Metaebene auch schon sehr faszinierend ist, dass der eben so lange überstanden hat, so wie du das jetzt gesagt hast. Aber was ist denn das eigentlich, was für euch vielleicht auch für die Figur begeistert hat, beziehungsweise was euch bei der hält?
Das ist eigentlich so ein Faszinationsdreiklang, würde ich das nennen. Also es ist die Mystik, die mit der Figur einhergeht. Ne? Das heißt jetzt die Optik, dass er dunkel dargestellt wird, dass er an sich eine mystische Gestalt ist, schwarz, dass seine Umgebung atmosphärisch ist, die Stadt, in der er lebt, dass er selber schweigsam und dadurch auch cool wirkt. Der zweite Klang wäre dann die Tragik, die mit der Figur einhergeht. Also ich habe ja vorher schon erzählt, ne, der Tod seiner Eltern, das war etwas, was mich als Kind auch, also ich war in etwa in dem Alter, als Bruce Wayne in den Comics seine Eltern verloren hat. Und das war für mich so absolut nachvollziehbar und hat mich dann da genauso getroffen. Und ein weiterer Punkt ist dann natürlich die fabelhafte Rogue Gallery, also seine Schurken, mit denen er zu tun hat, weil die machen ihn ja natürlich auch mit aus und natürlich den Spannungsgrad der Storys, und deswegen gehören die Feinde genauso mit dazu.
Gerhard?
Ja, bei mir ist es ja auch alles, was Bernd schon sagt, aber auch meine erste Begegnung war ja auch als Kind, also relativ als kleines Kind mit 6 Jahren, neben Superman habe ich dann halt auch Batman im gleichen Comicband übrigens entdeckt. Ne? Das war halt der erste Superman-Superband, in dem war halt die zweite Geschichte, die hinten drin war halt die Batman-Origin-Geschichte. Aber was mich also auch Jahre an dieser Figur immer fasziniert, ist der Wille, die Willenskraft, die sie verkörpert. Diesen Willen, etwas zu leisten. Und ich sag mal so, und das ist, glaube ich, für mich der Grundsatz, dieser Mann, der geht jede Nacht auf die Straße in der festen Überzeugung, dass das, was er tut, und wenn er nur einen Taschendieb einfängt, dass er die Welt ein Stückchen besser macht, trotz seiner Hintergrundgeschichte, und dass er dieses Ziel nie aus den Augen verliert. Das ist diese Grundmotivation. Ich sage mal, alle Superhelden, die wir kennen, haben immer so gewisse Grundmotivation. Für mich ist Batman diese Motivation, egal wie schlecht die Welt ist, der geht raus und er versucht, sie ein Stückchen besser zu machen, auf seine Art, mit seinen Mitteln. Das ist diese Faszination, die Figur für mich bis heute hat.
Was ist denn für dich, Marian?
Das geht so in die Richtung von dem, was jetzt Gerd gesagt hat. Als ich noch jünger war, also da war quasi so eine übermenschlich wirkende Kraft, aber es war eben ein Mensch quasi, also jemand, der dem zugerechnet wird, dass ein normaler Mensch ist, in Anführungsstrichen, Milliardär, dass der Gerechtigkeit herstellt quasi, dort an Stellen, wo das für den Normalbürger quasi nicht möglich ist oder für die Schwachen oder für die Kleinen oder so. Er ist so für die Schwachen und die Rechtlosen eingetreten. Und das fand ich vor allem als junger Mensch sehr faszinierend, wo ich mittlerweile auf so einem ganz anderen Level mittlerweile bin und mich eher so fasziniert, wie was das für ein Prinzipienreiter eigentlich ist. Das ist aber nichts, was ich sympathisch finde, sondern es ist einfach nur faszinierend quasi. Aber daneben hat er natürlich auch noch ein geiles Kostüm. Coole okay. Gadgets, der hat eine Höhle, der hat tolle Fahrzeuge eben auch. Und gerade in den Comics hat mich auch Robin quasi gebunden. Ne? Also es ist genau, also bei mir hat es genau funktioniert, das, was Gerd gesagt hat. Für einfach so, bei mir war es so der dritte Robin, so Tim Drake, das war so meine Identifikationsfigur so in diesem Batman-Kosmos. Und ich habe den zuerst kennengelernt. Also ich möchte schwören, ich habe die 66er-Jahre-Serie nicht vorher gesehen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich würde denken, die Animated Series aus den 90er Jahren. Da habe ich Batman kennengelernt und mein erstes Comic-Heft war das dazugehörige Comic, die Batman Adventures 2, damals noch vom deutschen Verlag Dino. Genau. Und da bin ich völlig drin versunken und dann hat mich Dino auch mit diesem, die haben das Batman Real genannt, hat mich dann reingezogen. Genau. Was war denn eigentlich so deine erste Berührung, Bernd?
Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also meine erste Berührung, die war Mitte Juli 1987, also so konkret kann ich es eingreisen. Da war ich 8 Jahre alt und war bei meiner Oma im Schlafzimmer. Ne, aus der Story wird jetzt nichts Größeres, aber da lag da lag eine Hör zu. Und in dieser Hör zu war eine Programmvorschau auf den ZDF-Wunschfilm. Ne? Die Älteren werden sich daran erinnern. Wunschfilm, da wurden 3 Filme zur Auswahl gestellt. In dem Fall Die Weiche steht auf Tod oder Die Odyssee der Neptun. Und ich glaube, Gerd ist der Einzige, der diese Filme kennt. Und dann eben Batman hält die Welt
die in Welt, Atem. Den Atem.
Ja, genau. Und ich war, als ich das Bild dazu gesehen habe, ich kannte Batman nicht. Ne? Da stand Batman und Robin nebeneinander. Jetzt im Nachhinein weiß man es ja, in dem Büro von Commissioner Gordon. Und ich war damals jemand, ich kannte Superman, ich kannte Spider-Man. Ich war sowieso zu dem Zeitpunkt He-Man-Fan. Also ich hatte es mit diesen Mans. Und da wurde mir nochmal so jemand präsentiert. Ich glaube, Condor-Man kannte ich sogar. Und ich war dann total angefixt. Und da haben wahnsinnig viele Leute damals angerufen. 1,6 Millionen Anrufe alleine gingen für Batman hält die Welt in Atem. Insgesamt war es sowieso ein Anrufrekord mit 2,3 Millionen Anrufen damals. Und ich glaube, 1 Million Anrufe gingen auf mein Konto, die ich bei meiner Oma, bei mir zu Hause und bei meiner Tante aufgeteilt hatte, bei der Hotline. Und ja, der Film war es dann letztendlich auch. Und ich meine, es waren die 80er Jahre und dass man dann trotzdem noch so einen Film der 66er Jahre als Kind dann super faszinierend findet. Das war das eine. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hatte, aber letztendlich war es dann 89, als dann Tim Burtons Batman zumindest in den USA startete, was man hier in Deutschland nur durch Berichte mitbekommen hatte. Und da gab es eben, es muss eine Musikzeitschrift gewesen sein, ich weiß nicht, ob es die Bravo war, aber da gab es dann eben eine Seite, auf der war einerseits Bruce Wayne zu sehen, also Michael Keaton, der für mich so gar nichts mit dem Bruce Wayne zu tun hatte, den man in der 60er-Jahre-Serie gesehen hatte, die ich bis dahin noch nicht kannte. Ich kannte nur Batman hält die Welt in Atem. Und dann natürlich die Abbildung von Michael Keaton in diesem Muskelpanzer, in diesem schwarzen. Und das hat mich so weggeblasen, dass ich dann instant Batman-Fan wurde. Also noch bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, war ich schon Fan von dem Film. Und das war vielleicht auch genau eben diese Diskrepanz zwischen der, was ich von dieser Figur kannte und dass ich dann auf einmal die coole Version davon sah. Und die mich dann ja sofort in den Bann gezogen hat. Und wie gesagt, dann war ich dahin und natürlich habe ich den Film gesehen und war einen Tag nach der Premiere auch drin und hin und weg. Und ja, also das war, ja, das eine war die Berührung und das andere war das, was mein Herz berührt hat und mich dann eben zum Fan gemacht hat.
Und Comic-Sites, was hattest du da als erstes?
Tatsächlich in der Zeit, als es so Richtung Tim Burtons Batman ging, habe ich in einem Supermarkt, gab es dann von eHarper so ein Batman-Mammut-Band, in dem dann verschiedenste Stories drin war. Das müsste mein erstes Batman-Comic gewesen sein, also als Sammelband. Später gab es dann noch im Zuge des Films dann Batman 1, was bei Hedge rauskam. Und kurz nach dem Filmstart konnte ich mir für 5 D-Mark, das weiß ich noch, Batman die Rückkehr des dunklen Ritters holen. Ja? Also es war ja wirklich ein fettes Band. Aber da der Film ja in Deutschland relativ schnell erfolgsmäßig nachgelassen hat, gingen dann eben auch solche Bücher ja, zu recht günstigen Preisen dann über den Ladentisch, was für meinen schmalen Geldbeutel natürlich sehr gut war.
Kostet jetzt im Hardcover 25 Euro. Euro.
Ja, damals hätte es ursprünglich 30 Mark gekostet, also das okay, war schon ja. recht
viel okay. Geld. Ja. Na gut, ja. na gut. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Also gerade damals war es ja auch mit den Comics so, dass dann haben die Verlage das so getauscht und hatten die, dann waren die Lizenzen zum Teil auch aufgeteilt, ne? War das nicht so? Und dann hat es irgendwann Gott sei Dank der Dino-Verlag übernommen, so nach und nach sich so ein DC-Repertoire aufzubauen. Und ich weiß auch noch, dass ich so in dieses Batman Real, wie die das genannt haben, also die normale Serie, dass man da so reingestartet ist. Da gab es zwar am Anfang so ein paar Comics zur Zero Hour, das war so ein Event. Das war quasi Batman 0, haben die einfach so zwischendrin reingesetzt in die normale Serie und dann hatte man quasi nochmal so eine Ursprungsgeschichte und danach ist man aber so völlig in die neue Serie so reingefallen und da musste man sich ganz schön mit Informationen versorgen, das hat der Verlag damals ja auch gut für einen übernommen, aber das ist dann manchmal ganz schön kompliziert, vor allem, wenn man schon ein bisschen älter ist. Und deswegen für Leute, die jetzt erst so ein bisschen einsteigen wollen, versuchen wir uns hier an einem kleinen Leitfaden zu den Batman-Comics. Deswegen würde ich sagen, also für so völlige Neueinsteiger bei Comics jetzt, die mal einen Batman-Comic lesen sollen, was würdet ihr sagen, also was sollte man lesen, womit sollte man beginnen?
Also ich würde sagen, um so quer einzusteigen, also für jemanden, der so, sagen wir mal, die Randdaten von Batman kennt und wie er zu dem wurde, was er ist und das jetzt nicht unbedingt braucht, als Einstieg, hätte ich gesagt, um in diese moderne Erzählung einzusteigen und das volle Paket zu bekommen, wäre meine Empfehlung Hush. Ist zwar auch schon aus dem Jahr 2002, 2003, ne, aber geht in die Vergangenheit von Batman, ist jetzt auch mit einem Zeichner wie Jim Lee jetzt auch nicht das unansehnlichste Comic, also das ist mit eines der Comics mit dem modernsten Anstrich. Mhm. Und es ist ja auch von Jeff Loeb geschrieben worden, also auch einer Legende im Batman-Comic-Bereich. Und da würde ich sagen, da ist auch alles so drin, ne? Also eine große moderne Erzählung, hat sehr viele Gegner von Batman mit drin. Also da kriegt man das volle Paket. Und es kommt sogar Superman drin vor. Also da bekommt man so das gesamte DC-Universum um Batman herum schon ja mit vorgestellt oder zumindest man merkt, wo sich welche Figur befindet. Deswegen ist meine Empfehlung, gibt es in 2 Bänden Hush und bitte nur das Comic, den Film dazu würde ich nicht empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ach, da gucke ich mir doch mal den Film dazu an, können 2 grundsätzlich unterschiedliche Dinge sein. Ja.
Gerd, womit würdest du einsteigen?
Ja, jetzt kommt natürlich ein bisschen der Nostalgiker in mir hoch. Also ich empfehle, da ist allerdings schwierig zu bekommen. Es gibt noch in der Eagle Moss Collection, das ist halt tatsächlich die Danny O'Neill, Neil Adams Reihe aus den 70er Jahren, die da sehr schön zusammengefasst worden ist. Und auch die ist heute immer noch lesenswert, weil die wirkt immer noch modern. Weil das hier aus den 70er stammt, merkt man allerhöchstens manchmal an Nebenfiguren und an Frisuren, wie sie gezeichnet sind, die halt damals halt üblich waren. Aber ansonsten sind es halt sehr modern geschrieben, sehr sozialkritisch. Also ich würde mal sagen, das ist der sozialkritischste Batman überhaupt, der von Danny O'Neill geschrieben worden ist, der sich sehr viel damals mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Und der auch ein sehr gutes Maß an Action bietet und, sagen wir, auch relativ anspruchsvolle Geschichten liefert. Wie gesagt, heute leider offiziell, also Panini, ich habe noch nachgeschaut, da habe ich nichts gefunden. Also man kriegt es, glaube ich, nur noch als in der Eagle Moss Collection, also als gebrauchte Bände.
Ich hätte schwören können, du sagst Batman Year One.
Ich habe echt überlegt, auch bei Batman Year One. Ja. Ich fand nur, Batman Year One ist spannender, wenn man die Figur schon kennt. Also wenn man mit ihr vertraut ist und dann nochmal den Schritt zurück macht.
Genau.
Den Weg dorthin zu verfolgen, weiß ich gar nicht, ob das so spannend ist. Es ist, ich mag es gern, wenn ich später erst die Hintergrundgeschichte zu etwas erfahre.
Ah, okay. Also das ist eine, nur für die, die es gar nicht kennen oder nur davon gehört haben, das ist so eine Geschichte der Frühzeit von, und wie Batman mit Lieutenant Gordon, das ist quasi sein Verbündeter in Gotham beim Police Department, wie die zusammenfinden quasi. Ne? Und eigentlich ist es auch eher aus der Beziehungsweise es wird viel auch aus der Sicht von Gordon erzählt, ne? Also eher von dem Polizisten. Das hat so eine, kann man sagen, es ist Crime Noir,
Ja.
Anstrich.
Ja.
Deswegen hätte ich es halt auch gerne genommen, weil es die Atmosphäre ist. Es ist genau das, also was ich an Batman liebe, tatsächlich auch dieses Verwachsensein mit der Stadt und mit seiner Mission und dieses Mystische und so. Das passt auf meiner Meinung nach ganz gut und ist recht dünn. Es ist allerdings von 1987. Das sollte aber niemanden stören. Es ist sehr gut geschrieben von Frank Miller, gut gezeichnet von David Mazzucchelli und ist auch immer noch für einen Zehner zu erhalten bei Panini. Also ist gar nicht, gibt es auch eine teure Deluxe-Version, aber ja.
Aber und auch dazu sollte man nicht den Animationsfilm gucken, sondern
richtig.
Lieber das Comic lesen.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Du bist auch schneller durch mit dem Comic. Ja. der Film zieht sich wie Kaugummi, ist wirklich furchtbar. Naja gut, anderes Thema. Ich würde empfehlen, mit dem Neustart der Batman-Reihe von 2012 von Autor Scott Snyder und Zeichner Greg Capullo einzusteigen. Das ist auch ein guter Einstieg. Und zwar so beginnend mit, da gibt es Paperbacks dazu, mit der Stadt der Eulen und dann dem Rat der Eulen.
Ja.
Da bekommt man auch gleich so einen guten Einblick darin, wie verwoben Batman so mit seiner Stadt ist. Und dann bekommt das auch gleich mit einem ganz neuen Gegner zu tun. Das heißt also, als Neuleser nehme ich auch gleich diese neuen Gegner mit und lerne die von Grund auf mit kennen, die ihm auch quasi die Verwobenheit mit der Stadt streitig machen. Und von dem gleichen Kreativteam ist sogar noch eine Art Origin, also eine Herkunftsgeschichte erschienen. Das ist Jahr Null, also wirklich das erste Jahr Batmans, als der anfängt dort. Und das ist schön zusammengefasst eigentlich in zwei Paperbacks, Jahr Null geheime Stadt und Jahr Null dunkle Stadt. Aber das zweite, die dunkle Stadt, ist nicht mehr bei Panini selber zu bekommen, das ist der Verlag. Sondern das muss man sich irgendwie auf dem Zweitmarkt holen oder digital. Aber über digital reden wir lieber nicht, das wäre zu ausschweifend. Genau. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt kommt jemand quasi, hat jetzt quasi das erste Mal The Batman gesehen oder kommt ist Fan von den Snyder-Filmen oder so, haben wir für die irgendwelche speziellen Tipps, mit denen es schöner ist, quasi einzusteigen? Also wo die sich quasi wiederfinden in dem, was sie so aus den Filmen kennen oder auch von mir aus Trickfilmen oder aus anderen Batman-Iterationen?
Also wenn man, sag mal, Batman wie Superman oder Zack Snyder's Justice League sieht und mehr Interesse an diesem Batman hat, dann kann man, zumindest ist die offensichtliche Vorlage für Zack Snyder, ist Frank Millers Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters oder ne, The Dark Knight Returns. Das ist die offensichtliche, zumindest optische Vorlage und auch hier und da charakterlich. Snyder ist dann nochmal einen Schritt weiter gegangen, der dem einen oder anderen nicht gefällt, was das Thema Töten angeht. Ja, also da wäre ich, würde ich sagen, so aus dem Snyderverse ist man, glaube ich, mit den Frank-Miller-Varianten gut bedient. Ja,
und wenn man Nolan-Fan ist oder jetzt auch den aktuellen Matt Reeves, The Batman, gesehen hat, da ist halt der Klassiker, den man lesen sollte, tatsächlich The Long Halloween, weil beide Filmemacher sich halt gerade von dem Comic sehr stark haben inspirieren lassen und man, also wenn man die Filme mag, sehr viele dieser Sachen auch in dem Comic wiederfinden wird und umgekehrt. Ja.
Und andersrum gesehen, also was ich für jeden Batman-Fan oder zumindest der Interesse an der Figur hat und gerne aufgeklärt werden möchte, das ist Batman The Animated Series. Da ist vielleicht das ein oder andere, was die Origins der Gegner angeht, nicht mehr aktuell, aber da kommt alles vor, was Batman ausmacht, da kommt alles vor, was seine Gegner ausmacht. Da wird viel verarbeitet, mit reingearbeitet und ist auf eine schöne Art und Weise, die Erwachsene wie Jugendliche und Kinder ansprechen kann. Also eigentlich lernt man da die Figur Batman in seinen Grundfesten kennen.
Das stimmt. Ich hätte jetzt noch Batman Erde 1 mit in den Ring geworfen. Als Comic. Und zwar jetzt gerade auch so, wenn man aus der Richtung Matt Reeves kommt. Gerd hat absolut recht, er bedient sich sehr an The Long Halloween. Also aber da gibt es jetzt auch neue Versionen gerade. Also gibt es auch Deluxe-Versionen von The Long Halloween und Batman Erde 1. Ist jetzt abgeschlossen in drei Bänden. Das schwächelt zum Ende hin ein bisschen, muss man ehrlich sein. Aber der erste Band für sich ist
großartig.
Absolut.
Ja.
Na, und führt auch einen anderen Batman ein, als er so in der normalen, sage ich jetzt mal, Kontinuität stattfindet. Ist völlig egal, aber als Einstiegsband würde ich den immer empfehlen.
Die Maske hinter den Spiegel, glaube ich, ist noch ein Band, den man den The Batman-Fans an die Hand legen kann oder ans Herz legen kann.
Ja, die Maske im Spiegel.
Entschuldigung?
Ja, genau. Die ist erst letztes Jahr rausgekommen und ist ein ist geschrieben von einem, der mit an den am Drehbuch arbeitete, wohl gar nicht so viel, aber jetzt am neuen Drehbuch mehr mitarbeitet. Großartig geschrieben und vor allem noch viel großartiger gezeichnet.
Aber ich würde sagen, da bin ich mir tatsächlich, ich hatte lange überlegt, den so als Einstieg zu nehmen, aber ich finde, der ist nicht einsteigerfreundlich. Der ist schon nicht einsteigerfreundlich für die Figur, sondern die Machart, wie dieses Comic aufgebaut ist, finde ich. Die ist also, da sollte man, glaube ich, schon eher ein bisschen in der Figur drinstecken, um auch einiges so besser zu verstehen, was in dem Comic angeht. Ich glaube, ansonsten wird man da ziemlich alleine gelassen, finde ich.
Das stimmt, und ich kann mir auch sogar vorstellen, dass man so ein bisschen, Andrea Sorrentino hat das gezeichnet, und da kann ich mir gut vorstellen, dass einen das überfordert. Das ist fantastisches Artwork.
Das ist genial. Das ist
aber da muss man vielleicht vorher ein paar Comics gesehen haben, das weiß ich jetzt nicht, ob einen das abholt. Genau. Auch dann gucken wir doch gleich, das haben wir sowieso ja schon so ein bisschen angefangen, gibt es so ein paar Klassiker und Must-Reads, die man dann auf jeden Fall, selbst wenn man jetzt vielleicht schon ein paar Comics gelesen hat oder so, aber die man auf jeden Fall noch irgendwie nachholen muss, wenn man sich ein bisschen mehr mit Batman auseinandersetzen will.
Ja, haben wir sofort. Der Kult von Jim Starlin und Barney Wrightson, 1988 erschienen zum ersten Mal. Gilt auch als eine der, ich glaube, 25 besten oder 20 besten Graphic Novels, die zum Thema Batman geschrieben worden sind. Kurz zusammengefasst, es geht halt um einen Kult oder ja, doch einen Kult über einen Diakon, die es schaffen, Batman gefangen zu nehmen und willfähig zu machen, zu ihrem Handlanger zu machen. Und das Interessante ist, dass dieser Comic 88, wo er entstanden ist, heute aktueller denn je ist, weil er nimmt quasi tatsächlich die ganze Donald-Trump-Ära in Amerika vorweg mit der QAnon-Bewegung und sonst was. Da ist das beinahe prophetisch. Das ist eine sehr düstere, sehr brutale Geschichte. Und Barney Wrightson Artwork, der kommt eigentlich aus den Horror-Comics und genauso zeichnet er diesen Batman auch. Und das ist er gehört für mich zu den wenigen Zeichnern, die Batman wirklich unheimlich zeichnen können. Der also wirklich unmenschlich, unheimlich aussieht in diesen Panels, weil manchmal die Ohren unendlich lang gezeichnet sind, das Cape lebendig. Es ist ein fantastisches Comic, kann ich nur jedem ans Herz legen, den zu lesen.
Ja, als weitere Klassiker gelten ja Batman, The Killing Joke, wie heißt es auf Deutsch? Lächeln bitte, glaube ich, gibt es. Und wie ich schon erzählt habe, ich habe als Zehnjähriger damals dann Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters gelesen, was ja schon recht anspruchsvoll ist. Aber ich fand es trotzdem damals absolut faszinierend, dieser Abgesang auf die Figur Batman, was ja so praktisch das letzte Kapitel des dunklen Ritters darstellt. Ne? Also er ist seit 10 Jahren verschwunden und er kommt noch einmal zurück. Und es hat mich als Kind fasziniert, obwohl die Zeichnungen vielleicht nicht das sind, was man sich so erwartet. Frank Miller hat einen sehr eigenen Stil, aber trotzdem sehr filmisch. Und es war eine Story, die ich trotz der Vielzahl an der Figuren, die davor kamen, die ich damals noch nicht kannte, mich absolut fasziniert hat für diese Welt und ja, auch mich zum Frank Miller-Fan, was Batman-Darstellungen angeht, gemacht hat.
Ich würde noch, weil ihr das auch schon genannt hattet, nur ganz kurz nochmal die Long Halloween nennen und den Nachfolger Dark Victory. In beiden geht es so um Serienmörder zeigt auch so die ganze Rogues Gallery von Batman nochmal so ein Stück weit auf. Dark Victory ist wesentlich besser als The Long Halloween. Ja. Aber zu The Long Halloween haben wir ja, wie gesagt, auch schon ein Jahr lang jetzt Casts aufgenommen. Auch einen Cast aufgenommen haben wir zu Batman Ego.
Ja.
Und den möchte ich tatsächlich nochmal mit ans Herz nehmen. Das ist allerdings was, das soll ans Herz legen. Das ist was, das sollte man sich unbedingt vorher mal durchblättern, weil nicht jedem dieser Stil möglicherweise gefallen wird. Aber wer die Animated Series kennt, der wird sich da wohlfühlen. Das ist vom seligen und großartigen Darwin Cook gezeichnet, größtenteils. Bei Panini gibt es den Band, der heißt eben Batman, Ego und andere Geschichten. Und im Grunde geht es darum, was ist denn eigentlich der Antrieb von Batman, der innere, und wie kommt denn der damit klar, dass seine Taten halt auch Konsequenzen haben. Darum geht es im Wesentlichen. Das würde ich, wenn man Batman besser verstehen will, ist dieser Band zu empfehlen. Neben den ganzen anderen schönen Geschichten noch. Genau. Gibt es noch irgendwas Außergewöhnliches, also einen außergewöhnlichen Comic oder so eine Batman-Perle, die jetzt gar nicht so zwingend einsteigerfreundlich sein muss, aber wo ihr sagt, das muss man auf jeden Fall auch mal noch mitgenannt haben?
Gibt es bestimmt. Nein, ich kann sie nennen, weil es ist auch einer meiner absoluten Lieblingscomics. Es ist Batman Son of the Demon von Mike Barr geschrieben, 87 erschienen. Und es ist quasi interessanterweise das Ende der Ra's al Ghul-Saga von Batman. Und wir erleben dort, erfahren dort, warum Batman später auch den Sohn hat. Deswegen Son. Der Titel ist ein bisschen doppeldeutig und das ist ein deswegen für mich eines der besten und schönsten Batman-Comics, weil es einen sehr fehlbaren Batman zeigt, der sehr menschlich ist und der einmal in seinem Leben scheinbar das Glück gefunden hat, das mit seiner Vergangenheit zu brechen, und dann kommt dann doch alles ganz anders, wie man denkt. Es ist eine tolle Geschichte mit einem tollen Artwork und kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Man sollte allerdings tatsächlich ein bisschen die Figur Ra's al Ghul, diesen bekannten Bösewicht, den halt Danny O'Neill erfunden hat, zusammen mit Neil Adams erfunden hat, dessen Geschichte sollte man schon ein bisschen kennen, um diesen Comic wirklich genießen zu können.
Gibt's auf Deutsch, gab es den mal, ne?
Ja.
Aber der liegt nicht mehr vor, oder?
Also der liegt nicht mehr vor, den kann man auch nur als Antiquariat kaufen. Ich empfehle aber jedem, wer der englischen Sprache mächtig ist, ich habe ihn selbst, also bevorzuge ich das englische Original tatsächlich.
Bei Carlsen wiederum kam dann ein Sammelband raus, was ich jetzt mal so als Perle bezeichnen würde, beziehungsweise darin sich so viele Perlen wie an Martha Waynes Kette, an Perlenkette befinden. Batman Schwarz und Weiß, ein Band, der in Deutschland Ende der 90er Jahre erschienen ist, ich glaube 97, und sehr viele Mini-Stories enthält von Künstlern, die sich, ich sag mal, eher so frei an den Figuren versucht haben und ganz eigene Szenarien in Kurzgeschichten geschrieben haben. Und da ist von ganz tiefsinnigen Stories bis hin zu absurden Sachen, da erlebt man auch mal einen Lobo, der Batman für einen Film die Regie führt. Also solche abgefahrenen Geschichten plus Fragen, die man sich immer schon gestellt hat bei Batman. Warum kann man ihn zum Beispiel, was passiert, wenn wirklich ein Scharfschütze ist auf Batman, anlegen würde, wie schnell wäre das Ganze dann auch zu Ende? Also das ist so eine Sache, wenn man schon mit der Materie vertraut ist, macht das sehr viel Spaß mit Batman Schwarz und Weiß zu lesen. Und da gibt es inzwischen schon ewig viele Bände, glaube ich. Ich glaube 5, 6 Bände, die auch regelmäßig noch bei Panini erscheinen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Also gerade die Sachen so aus den 90ern und Nullerjahren, die sind alle nochmal zusammengefasst in einer wirklich teuren Deluxe Edition, die kostet 100 Euro, aber du bekommst auch 1000 Seiten.
Okay.
Also, ne, das sind wirklich alle da drin, und jetzt gibt es ja auch wieder eine neue Black and White Serie, oder gab es jetzt halt, ne? Also, ja. Ich schmeiß noch Dark Knight mit in den Ring, und zwar nicht Dark Knight wie der Ritter mit K geschrieben, sondern nur Dark Knight, also wie die dunkle Nacht. Mhm. Das ist von Paul Dini geschrieben, ja, und von Eduardo Risso gezeichnet. Und da geht es um die Geschichte tatsächlich von Paul Dini, der erzählt also von, das ist einer der großartigen Schöpfer von eben der Animated Series, und der erzählt, wie er während des Schaffungsprozesses dieser Serie Opfer eines wirklich sehr brutalen Überfalls geworden ist und sich quasi mit Hilfe der Imagination dieser Figuren, die er gerade erschaffen hat, wie er sich da wieder aus, durchaus dem Trauma und auch den Ängsten, die das alles mit einhergebracht hat, sich da wieder rausgearbeitet hat. Das ist was ganz anderes quasi. Es ist quasi keine direkte Batman-Geschichte, sondern sie bewegt sich in diesem Kosmos. Die ist tatsächlich recht bewegend, sehr eindrücklich auf jeden Fall. Also das ist für mich so eine Perle, da greife ich immer mal dazu tatsächlich, lese mir das immer mal wieder durch.
Und es ist ja keine frei erfundene Geschichte, sondern es ist ja autobiografisch,
genau,
die er ja auch schon in Podcasts erzählt hat. Das ist, ja, also bietet einen schönen, wenn auch traurigen Einblick in die Schaffensphase von der Zeichentrickserie.
Genau. Ist immer noch zu bekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, der ist ganz, ganz normal bei Panini und in jedem guten Comicbuchladen auch immer noch erhältlich. Ja.
Der Henning hätte wahrscheinlich noch Batman Kreatur der Nacht empfohlen. Ja. Die haben wir alle immer noch nicht gelesen, Schande über uns. Mhm. Geschrieben von Kurt Busiek und gezeichnet vom ebenfalls letztes Jahr verstorbenen Jean-Paul Leon. Mhm. Genau. Abschlussfrage, ihr kommt auf die berühmte Insel. Ihr dürft nur einen Comicband mitnehmen. Welcher wird's? Also ein Batman-Band.
ist echt schwierig, ne, sich auf eines zu reduzieren. Aber es wäre dann, weil es sehr früh bei mir stattfand und ich immer noch großer Fan davon bin und es eins der wenigen Comics ist, was ich in mehrfacher Ausführung habe, ist es dann tatsächlich die Rückkehr des Dunklen Ritters, Dark Knight Returns. Ja, das wäre meine Insellektüre.
Ja, meine wäre es tatsächlich auch, weil auch für mich das bis heute die Geschichte ist, die alles über Batman sagt, was man wissen muss. Und ich weiß noch, wie ich die damals gelesen habe. Es war ja halt 1988, ist glaube ich rausgekommen in Deutschland, also kurz bevor der Batman-Film gestartet war. Und es war für mich ja das erste Mal, dass ich einen erwachsenen Superhelden-Comic gelesen habe. Und ich glaube, der Impact, der ist bis heute geblieben. Und diese Geschichte hat bis heute für eine Batman-Geschichte eine unendliche Wucht und Kraft. Also das ist, die funktioniert immer wieder bis zu diesem Ende. Und das ist für mich eine perfekte Batman-Geschichte. Das ist das Ende. Das ist ja tatsächlich seine letzte Geschichte. Aber ein besseres Ende, glaube ich, kann man dieser Figur gar nicht schreiben, als das, was Miller ihr da damals auf den Leib geschrieben hat.
Ich würde mit dem gleichen, eigentlich mit der gleichen Begründung, was Gerd gesagt hat am Anfang, nämlich, dass es alles über Batman sagt, was man wissen muss, das macht für mich Dark Victory tatsächlich.
Ja.
Das zeigt eher so das Detektivische, das erzählt eine Origin von Robin auch nach, der für mich immer eine wichtige Figur ist, egal welches unbedingt ist. Und das meine Insellektüre wäre Dark Victory. Genau. Mhm.
So, jetzt wolltest du das ja eigentlich als letzte Frage hernehmen, aber ich denke mir gerade, ich meine, ich kann es mir bei so einem Comic-Kalender, kann ich es mir nicht vorstellen letztendlich, aber was ist, wenn jemand sagt, nee, hier Comics, hab keine Zeit dafür, gib mir bitte ein anderes Medium an die Hand, wo lerne ich die Batman-Figur am besten kennen? Batman Animated Series haben wir schon gesagt, die ist raus in der Option. Was würdet ihr dann empfehlen?
Die Arkham-Spiele. Die spielen in der Hochzeit von Batman. Da lernst du alle Figuren kennen, da lernst du kennen, wie Batman ist. Und du bist Batman quasi in einigen Teilen davon.
Ja.
Das kann ich nur. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins von einem anderen Studio und dann, wie heißt das, Arkham Knight?
Ja, Arkham Knight, ja.
Genau. Und dann hast du Batman begriffen.
Wobei ich hier dann nochmal Batman Begins nennen würde, auch als den Film, um die Figur Batman kennenzulernen und mit auf die Reise zu gehen. Ich glaube, das ist so, es ist nicht nur eine gute Batman-Story, es ist auch ein guter Film. Und in der Kombination ist auch Batman Begins ein super Einstieg, um die Figur und ihre Motivation kennenzulernen.
Gerd?
Wir haben es im Prinzip schon genannt, deswegen kommt jetzt von mir der Elefant. Das ist jetzt tatsächlich das, was neu gemacht worden ist, The Batman von Matt Reeves.
Gut.
Um damit nochmal anzufangen, ganz einfach, weil er sowohl das Klassische nimmt und trotzdem einen neuen Zugang dazu findet und er jetzt auch filmisch eine Seite darstellt, die wir filmisch ja noch gar nicht so gesehen haben, nämlich diesen Detektiv-Batman zum Beispiel. Ne? Und der sich sehr viel auch mit dieser Motivation von diesem jungen Bruce Wayne auseinandersetzt, was treibt ihn an, das auch hinterfragt. Was macht Batman eigentlich aus? Also das ist bei Matt Reeves ein zentrales Thema und die Kernfrage und deswegen kann ich das auch noch jedem ans Herz legen.
Und ansonsten hört er einfach nochmal bei uns rein. Wir hoffen, dass es ein guter Leitfaden zumindest war, wenn ihr jetzt in die Comicwelt einsteigen wollt. Ansonsten kann man natürlich immer noch losgehen und halt einfach kaufen, was einen anspricht oder in die laufenden Reihen irgendwie einsteigen und sich dann mit Hilfe von Comic-Communities oder entsprechenden Discord-Servern oder batmannews.de oder dem Batcast oder eurem Comic-Dude, also eurem Comic-Verkäufer, meine ich, reinarbeiten in die Thematik. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach klappt es besser, wenn man ein bisschen jünger ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, ein hoffentlich nicht zu düsteres, eine zu düstere Adventszeit. Wir danken nochmal den Ottis, dass wir mit in den Adventskalender rein dürfen und hier auch ein bisschen Werbung machen durften. Ja, frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch.
Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich bedanke mich auch, wünsche frohe Weihnachten. Und Frieden allen Männern und Frauen.